ich, guten Tag, auch erstmal danke für die Einladung. Ja? Okay. Genau, ich zeige Ihnen sozusagen nur am Anschluss an den Kollegen von eben nochmal was anderes, was für Sie leicht oder vielleicht auch interessant sein könnte. Und zwar veranstaltet die Kinematik seit 2 Jahren Symposien zum Urheberrecht. Die haben zwar den Fokus Filme bzw. audiovisuelle Medien, aber da Sie ja auch unter anderem mit Filmen zu tun haben, können Sie sich das gerne mal ansehen. Da gibt es ja. Die ganzen Vorträge sind publiziert, also Sie können die als PDF runterladen, Sie haben die PowerPoint-Folien, Sie haben auch Videoaufzeichnungen davon. Das ist, glaube ich, ein schöner Anschluss an den Vortrag von Ihnen. Und es gibt, glaube ich, auch in der Schriftenreihe von dem SMPK auch eine Publikation des letzten Symposiums. Das sozusagen als Vorwegnahme oder Anschluss. Okay. Netzkonzepte der Zukunft. Ja, ich habe ein bisschen geschluckt, nachdem ich den Titel genannt habe. Da wurde mir auch ein bisschen schwummerig, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu viel oder zu groß ist. Ich möchte in den nächsten Minuten Ihnen gerne einen Überblick geben über ein Stück weit die Vergangenheit, vor allen Dingen über die Perspektive des Netzes. Ich möchte das zusammenbringen mit diesem Konzept von Access, der ja auch Thema dieser Tagung ist. Und das Ganze wiederum verbinden mit der Frage der rechtlichen Nutzungsmöglichkeiten, also insbesondere mit Creative Commons. Creative Commons verstehe ich hierbei weniger vielleicht als so ein ganz konkretes juristisches Konzept, als vielmehr eher so eine Idee, die den Archiven helfen kann, bestimmte Nutzungsszenarien umzusetzen. Der Vortrag selbst hat 13 kurze Teile. Im Anschluss daran würde ich dann noch mal kurz mit Ihnen auf die Website gehen, wo wir dieses Konzept umgesetzt haben. Und wenn wir dann noch Zeit haben, was ich nicht glaube, aber ich zeige Ihnen auf jeden Fall die URL, dann werde ich Ihnen noch mal einen kleinen Clip zeigen. EPIC 2015, kennt es jemand von Ihnen? Das ist so ein Videofilm, den Leute gemacht haben, der auch unter CC gestellt wurde und der noch mal eine Perspektive auf die Entwicklung des Netzes legt. Ganz kurz, ohne in Medientheorie abzuschweifen, aber wenn man über das Netz erzählt, retrospektiv fallen immer 2 Sachen auf. Das ist zum einen natürlich dieser extrem starke Autonomieanspruch des Netzes. Das heißt, auch durchaus im kantischen Sinne so eine Selbstgesetzgebung dieser Domänen, dieser Ära. Es gibt einen starken Ethikbegriff, es gibt eigene Regeln und so weiter, die dann immer kollidieren mit dem traditionellen Recht. Das ist ja Legende. Auf der anderen Seite gibt es auch eine ganz starke Idee von Partizipation, und zwar noch jenseits dieses ganzen Nerdtums. Am Anfang hat man doch Spitzenweb 2.0 auch gesehen, dass es ein starkes Interesse und eine starke Unterstützung von so partizipatorischen Ansätzen gab. Das Ganze produziert zusammengenommen natürlich eine extreme Unübersichtlichkeit. Das heißt, Sie haben das Netz und Sie haben das Riesenproblem, überhaupt Inhalte zu finden in dem Netz. Es gab sehr frühe Versuche von Time Warner zum Beispiel, dieses Portal aufzubauen, Pathfinder, grandios gescheitert im 3-stelligen Millionenbereich. Und auch nur die Anregung hier, wenn Sie mal Lust haben, fände ich sehr schön, nochmal so eine ganze Technikgeschichte des Scheiterns zu schreiben, also das Scheitern von Konzepten im Netz. Das ist ein spannendes Unterfangen. Time Warner macht weiter mit AOL, ist im Prinzip der ähnliche Ansatz. Auch hier sehen Sie auf der linken Seite die Navigationsleiste. Also man versucht, diese Unübersichtlichkeit zu strukturieren, indem man möglichst viele Gebiete abzudecken versucht mit einer sehr umfangreichen Liste an Begrifflichkeiten, an Inhalten, auf die verlinkt wird. Ein zweiter Versuch, diese Unübersichtlichkeit des Netzes zu strukturieren, war diese berühmten Bookmark-Portale. Yahoo hat da auch viel Geld reingesteckt, redaktionell betreute Bookmark-Sammlungen aufgebaut. Die waren natürlich sehr schnell zum Scheitern verurteilt. Die Suchmaschinen kamen auf, am Anfang Alta Vista. Google ist Legende, muss man heute, glaube ich, wenig zu sagen. Vor allen Dingen wegen der Usability und wegen der Qualität der Suchergebnisse. Heute haben wir allerdings eine komplett geänderte Struktur. Das heißt, die alten Portale, die alten Strategien, diese Unübersichtlichkeit des Netzes sozusagen nutzbar zu machen, ist ein bisschen gebrochen einfach an den neuen Formen, die wir heute im Netz haben. Das heißt, Wir haben heute zum Beispiel diese ganzen Blogs. Ich arbeite in der Regel mit Blogs, beziehe Informationen über Blogs, werde über Blogs über Neuigkeiten informiert. Ich habe hochspezialisierte Portale. Europäane ist ja auch letztlich ein Konzept für ein sehr spezialisiertes Portal. Und ich habe natürlich diesen ganzen Bereich Social Networks, wo ich auch wiederum auf einer sehr privaten Ebene oder auch über Communities versorgt werde mit Informationen, aber auch hier sieht man es ein bisschen, auch mit audiovisuellen Inhalten. Das heißt, diese ganzen traditionellen Verfahren, die man hatte, sind meiner Meinung nach erstmal sehr schwer adaptierbar auf diese neuen Formen, die das Netz hervorbringt. Einen Bereich möchte ich hier mal rausgreifen, das sind die sogenannten Mashups, also das Zusammenführen von Inhalten. Web 2.0 ist das berühmt und bekannt geworden, dass man aus verschiedenen Quellen Inhalten auf einer Seite zusammengeführt hat. Das ist ganz weit verbreitet. Spiegel zum Beispiel hat Videos von YouTube eingebettet oder wir haben in diesem Projekt hier also Google Maps benutzt, um Geodaten, also ein Geotagging einfach umzusetzen mit einer Anzeige der entsprechenden Position, wo ein Foto aufgenommen wurde, haben das auch für Filme gemacht. Das sind ganz weit verbreitete Verfahren im Kontext dieser Mashups. Dasselbe gibt es natürlich auch für News, für Feeds, für Medien sowieso. Zum Teil stecken Portale dahinter oder Google News ist ja auch in Diskussion gekommen mit dieser Aggregierung von Medien. Das heißt, dieses Aggregationskonzept ist auch ein ganz zentraler Bestandteil des modernen Netzes geworden. Hier eine Umsetzung. Wir haben also eine kleine kollaborative Datenbank mit so Kameramodellen und Projektoren aufgebaut. Die wurde dann über ein Austauschformat Museum.dat in das BAM-Portal integriert. Da sieht man auch, kann man dann genauso die Information aufrufen und die wird jetzt also vermittelt über Athena. Das ist dann nochmal eine andere Geschichte, aber letztlich dann reinfließen in die Europäer. Das ist dieses ganz klassische Aggregatorenkonzept, was, denke ich, auch sozusagen nochmal einen anderen Typ von Netz hervorbringt, dass nämlich letztlich Metadaten, teilweise auch Objektdaten sozusagen, sich im Netz verteilen. Das heißt, wir haben es nicht mehr mit einheitlichen Objekten zu tun, sondern mit sehr stark distributierten Objekten und Informationen. Die Frage taucht dann auf, wie kann denn heute eine sinnvolle Strukturierung des Netzes überhaupt aussehen? Man kann natürlich auch fragen, brauche ich überhaupt eine Strukturierung? Man kann ja auch argumentieren, wie zum Beispiel mit Stadtplänen. Wenn ich natürlich eine Zeit lang in der Stadt wohne, habe ich eine Orientierung über die Stadt, dann brauche ich auch keine Stadtpläne mehr. Das heißt, vielleicht ist ja auch ein Zustand eingetreten, wo diese Bedeutung der Portale zurückgeht, da ich ja meine Informationsquellen schon längst habe. Also ich werde über Blogs informiert, wenn Neuigkeiten auftauchen. Ich brauche diese ganzen strukturierten Informationen überhaupt nicht mehr, beziehungsweise habe sie schon. Wohin geht das Netz? Das wüsste ich auch gerne. Grundsätzlich kann man sagen, dass es unter dieser Fragestellung Access erstmal so zwei große Blöcke gibt. Das heißt, wir haben auf der einen Seite natürlich die Frage, wie finde ich überhaupt Informationen oder wie finde ich eine Seite im Netz? Über Suchmaschinen, Optimierung, soziale Netzwerke, Portale, Recommendation ist ein ganz starkes und auch wichtiges Thema für den Videobereich. Und wenn ich dann diese Seite gefunden habe, ist immer dann natürlich noch die Frage, wie finde ich dann auf der Seite die Informationen? Das ist so die Domäne der Usability. Und da gibt es eine ganze Reihe von Strategien, von denen ich hier mal zwei aufgeschrieben habe, die ich nachher exemplarisch auch mal zeigen möchte oder diskutieren möchte. Die Zukunft, ja. Genau, da haben Sie sozusagen die Themen für die nächsten 10 Jahre, glaube ich, versammelt, für die nächsten 10 Symposien auf jeden Fall. Unterscheiden kann man auf jeden Fall, denke ich, mal diesen ganzen technologischen Bereich, also IP, in der Version, also das Internetprotokoll in der Version 6 ist ja ein großes Thema, die content-orientierten Netzwerke gehören damit rein. Von der konzeptionellen Ebene schälen sich so Begriffe raus wie Semantic Web, Sie hatten es erwähnt mit Theseus oder Theseus, wie auch immer. Und wir haben natürlich den ganzen Bereich der Verrechtlichung, das heißt, mit der Autonomie ist es dann irgendwann doch nicht mehr so weit her gewesen. Das heißt, man hat sich sehr früh Gedanken gemacht, auch über Rechtsformen, die sozusagen netzadäquat sind und eben auch die Geschwindigkeit des Netzes mitmachen. Das ist ja auch immer ein Riesenproblem. Und last but not least, also Resolver, denke ich, wird ein ganz großes Thema werden in der nächsten Zeit. Genau, aber ich möchte mich jetzt eigentlich erstmal beschränken hier auf den Bereich Creative Commons beziehungsweise indirekt auch Web Services. Zwei Thesen dazu, also zum einen, was man eben schon ganz schön sehen konnte, dass so diese Website, also eine klassische Einheit, sich auflöst. Das heißt, wir haben immer mehr individuell generierte Einheiten auf einer Website, die aus unterschiedlichen Quellen kommen können. Und Creative Commons bietet sich meiner Meinung nach als ein sehr sinnvolles generisches Strukturierungsprinzip an. Website, die Auflösung als autonome Einheit, hatte ich schon gesagt. Der spannende Punkt ist natürlich, dass wir eben nicht nur die Objekte haben, also so eine Webseite zergliedert sich heute in ganz viele Elemente. Das können Bilder, Texte sein, Kommentare. Die Kommentare werden dann wiederum auf Facebook und so weiter gemacht. Und das kann man eben sehr schön auch auf der Ebene von Datenmodellen darstellen. Das heißt, wir können diese Diff-Container nehmen oder was auch immer. Das heißt, oder zum Beispiel können Sie heute eine Website wunderbar auch darstellen, eine Mobilversion. Das heißt, Sie haben dieselben Inhalte und bringen die sehr, sehr einfach in eine neue Form. Also auch ein Beispiel dafür, wie sich diese Inhalte sehr flexibel anpassen können. Wir haben Content Syndication, also dass Inhalte von anderen Webseiten integriert und übernommen werden, neben den Mashups. Genau, also hier so zwei Beispiele von Today and Tomorrow, wo Videos integriert sind, Cargo, so eine Filmwebsite, die wiederum auch ganz viele Fremdinhalte integriert hat von Vimeo und so weiter und so fort. Creative Commons, ich werde nicht so viel dazu sagen, außer vor allen Dingen, dass wir innerhalb von diesem Projekt uns sehr schnell dazu entschlossen haben, mit diesem Konzept zu arbeiten, weil wir es einfach müde waren, diese ganzen Urheberrechtsfragen zu klären. Das Konzept von Creative Commons, also wenn man den Namen nennen möchte, sollte man auf jeden Fall Lawrence Lessig nennen, der dieses wunderbare Buch Free Culture geschrieben hat. Das kann man kaufen, das kann man aber auch runterladen aus dem Netz kostenlos. Sollte, glaube ich, auch zu jedem Propädeutikum gehören. Die Idee, wenn man denn dieses Buch auf einen Satz reduzieren möchte, besteht darin, dass das Lessig sagt, dass Kreativität oder kulturelle Kreativität sich nur dann entfaltet und produktiv macht, wenn die Nutzungsbedingungen oder die Schwellen für die Nutzungsbedingungen möglichst niedrig sind. Das heißt, nur dann, wenn wir offenen Zugang zu Informationen haben, leichten Zugang haben zu Kultur und Kunst, dann gewinnt auch eine Kultur dadurch. Und das ist der Hintergrund gewesen, dass er dieses Konzept für CC entworfen hat, das im Prinzip eigentlich nur aus drei Elementen besteht, die kombiniert werden. Das ist einfach die Namensnennung, das heißt, in dem Moment, wo ich das Objekt, also zum Beispiel das Bild, nutze in einem anderen Kontext, muss ich auch den Namen des Urhebers nennen. Oder ich habe das Recht oder auch nicht das Recht zur Bearbeitung. Oder ich verbinde damit eine Nutzung, eine kommerzielle Nutzung oder keine kommerzielle Nutzung. Das sind die Grundelemente von Creative Commons. Und wir haben zum Beispiel, genau, Creative Commons als generisches Strukturierungsprinzip. Ich finde es sehr schön anwendbar auf das Netz, weil auf der einen Seite diese ganze Problematik, zum Beispiel Kommerzialisierung des Netzes, dadurch auch nochmal abgebildet wird. Das heißt, Sie können sehr klar sagen, für welchen Bereich des Netzes Sie Ihre Objekte verwenden wollen, ob Sie das für eine kommerzielle Nutzung machen wollen oder für eine nicht kommerzielle. Sie haben diesen Aspekt der Veränderung, also dass zum Beispiel Mashups Inhalte nehmen oder diese ganze Remix-Culture, dass Inhalte genommen werden verändert, in neue Kontexte gestellt oder natürlich die ganz profane Form der Vervielfältigung. Das sind alles Elemente, die sozusagen durch Creative Commons abgedeckt werden können. Von daher finde ich das ein sehr schönes Netzrecht, wenn man das so sagen kann. Was wir gemacht haben, genau, wir haben einen Großteil unserer Inhalte, ungefähr 80%, unter CC lizenzieren können. Kann ich gleich noch mal was zu sagen. Das Schöne an der CC ist, dass sie zum Beispiel auch objektgebunden realisiert werden kann. Das heißt, was wir noch nicht realisiert haben, aber gerade dabei sind zu machen, Sie können zum Beispiel den Lizenztyp Typ mit dem Urheber als Daten innerhalb von dem Objekt selbst verankern. Das heißt, die speichern einfach den Lizenztyp und den Urheber als im XMP-Format in der Bilddatei. Das heißt, dieser ganze Prozess, dass Sie eine Website haben und dann irgendwie fragt jemand, kann ich das Bild haben? Sie fragen, für was und so weiter, fällt einfach weg. Da kann ich das Bild runterladen. In dem Bild ist der Lizenztyp selbst verankert und derjenige, der das Bild runtergeladen hat, weiß sofort, wie er das Bild nutzen kann und wird das auch nicht mehr, oder zumindest dürfte es ihm schwer sein, nachzuweisen, dass das mal auch anders lizenziert war. Das hat bei uns sehr gut funktioniert, also eine ganze Reihe von Blogs oder auch vor allen Dingen Institutionen aus dem Bildungs- und Wissenschaftsbereich haben die Bilder oder auch die Filme übernommen und das war in der Regel auch immer sehr unproblematisch. Das Spannende für mich an der Creative Commons ist, dass diese Figur mit diesen beiden Elementen letztlich nicht ausreicht. Das heißt, ich finde, dass das Potenzial von Creative Commons sich nicht darin erschöpft, sozusagen Objekte selbst eine gültige Rechts- oder Lizenzform zu geben, sondern dass das Spannende für Creative Commons darin besteht, wenn wir uns diesen Zwischenbereich ansehen, nämlich wenn wir anfangen, Creative Commons auch für die vernetzten Strukturen selbst zu entdecken und zu definieren. Und das sind meiner Meinung nach in erster Linie diese ganzen Web-Services, Normdateien, also kollaborativ aufgebaute Normdateien und natürlich auch Software. Für Software haben wir natürlich die GPL, das heißt, da gibt es ein klassisches Lizenzmodell, aber das ist zum Beispiel auch eine spannende Frage, finde ich, retrospektiv einfach mal zu hinterfragen, wie viel einfacher der Aufbau der Europäer gewesen wäre, wenn man von Anfang an zum Beispiel die PND und der CC lizenziert hätte. Das sind alles Prozesse, die jetzt mühsam nachgeführt werden müssen. Genau, Open Source hatte ich erwähnt. Web-Services, also was wir zum Beispiel gerade gemacht haben, dass wir halt Geonames integriert haben in unsere Open-Source-Software, also ein Digital Asset Management System. Das heißt, die können da problemlos einfach zum Beispiel Karlsruhe eingeben. Dann wird halt eine Abfrage gemacht bei dem Geoname-Service und die klicken dann auf Karlsruhe und dann haben sie anschließend Karlsruhe als Entität integriert und natürlich noch die ganzen Geodaten dabei. Das können sie wiederum gleich über Google anzeigen und so weiter und so fort. Das ist so ein klassisches Beispiel, aber auch nochmal für dieses Auflösen von dieser Website-Struktur, dass sozusagen Inhalte aus unterschiedlichsten Quellen heraus übernommen werden. Es gibt natürlich Bestrebungen, das auch auf internationaler Ebene zu realisieren und auch da natürlich die Hoffnung, dass das eine freie Lizenz sein wird, damit die Nutzung eben möglichst weit verbreitet ist. Ich wünsche mir sowas zum Beispiel auch für filmografische Daten, weil dieser Aufwand, filmografische Daten herzustellen, exorbitant hoch ist. Dass das kein unpolitisches Feld ist, erkennen Sie hieran. Also es gibt auch von den Rechtevertretern oder wie auch immer den Rechteverwertungsgesellschaften oder ATICOA, die FIAP, also Produzentenvereinigung, die CISAC, haben zum Beispiel ISAN aufgebaut. Das ist so ein bisschen das Pendant zu ESPN, also der Versuch sozusagen für alle internationalen Filmwerke auch eine eindeutige Nummer zu vergeben. Das heißt, dieser ganze Bereich der Identifier ist ein hochpolitisches Geschäft, das auch mit sehr viel Energie im Moment betrieben wird. Dasselbe gilt natürlich auch für diese ganzen Definitionen der Daten und Datenaustauschformaten. Schnittstelle wurde eben auch schon erwähnt. Auch hier sollte man vielleicht nochmal darauf hinweisen, dass es auch im deutschen Bereich, also zum Beispiel Museum DAT gibt, also ein sehr sinnvolles Austauschformat angelegt an CDWA Lite, also für Objekte aus dem Museumsarchivbereich. Und wenn Sie natürlich dann irgendwann mal diese ganzen Harvesting-Geschichten integriert haben, haben Sie natürlich über so eine Suche einen extrem großen Zugang zu diesen Informationen. Hier natürlich total unstrukturiert. Genau, nur mal ein kurzes Schaubild, sozusagen, was CC ermöglicht. Das heißt, Sie können Objekte sozusagen problemlos integrieren in soziale Netzwerke. Sie können es gegebenenfalls verändern und sozusagen in diesen Kreislauf einbringen. Sie können, wenn, also GeoNames unterliegt auch der CC-Lizenz, das heißt, Sie können auch Normdateien problemlos integrieren, sehr viel einfacher integrieren, als wenn Sie jetzt kommerzielle Normdateien kaufen in Ihre eigene Website und können die ganzen Sachen natürlich auch dann in Portale oder für Portale bereitstellen. Ja, nochmal eine kurze Übersicht für diese ganzen Konzepte von Vernetzung. Semantic Web ist ein ganz großes Thema natürlich, also Ontologieentwicklung. Sie hatten es aber auch schon erwähnt, das ist, genau, hängt sehr viel dran, sehr viel Arbeit und ist auch kein wirklich offener Prozess, der im Moment stattfindet. Genau, was bedeutet das Ganze für die Archive, wenn plötzlich sozusagen die Inhalte, also das war auch eine Frage, die wir uns gestellt haben, wir stellen die Objekte unter CC und dann kam natürlich sofort die Frage auf, naja, aber dann wandern denn die Objekte irgendwo anders hin und dann macht dann ein Portal auf und er hat dieselben Inhalte wie wir. Darf er das und was bedeutet das und überhaupt? Grundsätzlich würde ich darauf antworten oder denke ich, ist es eine Herausforderung an die Archive insofern, als sie sich überlegen müssen, gerade im Kontext von Objektarchivierung, eben nicht nur die Objekte selbst zu archivieren, sondern auch das ganze Kontextwissen zu archivieren. Das heißt, ich wünsche mir zum Beispiel Archive, die sozusagen einen Schwerpunkt haben auf, was weiß ich, experimentellen Film, die dann eine kleine Datenbank haben, wo sie auch Filme haben, aber die auch das entsprechende Kontextwissen für diesen Bereich anbieten können. Und dann wird es natürlich ganz stark darauf ankommen, Usability, das heißt, wie sind überhaupt diese einzelnen Informationsangebote aufbereitet. Da kann ich Ihnen mal ganz schnell zeigen, was wir da gemacht haben. Das ist, also wir waren so frei, war ein Projekt zusammen mit der BPP, wo wir halt private Fotos und Filme gesammelt haben, also Laufzeit, das war innerhalb von einem Dreivierteljahr, also inklusive Akquise, Softwareentwicklung, Thesaurusentwicklung umgesetzt. Das heißt, also wir haben halt dann so eine facettierte Suche eingebaut. Das heißt, Sie können dann hier einfach den Typ auswählen, zum Beispiel Videos, können dann hier zum Beispiel auf Orte klicken lassen. Oder wenn der Kollege aus von der INA da ist, ich kann es auch auf Englisch machen. Genau, haben Sie halt hier die Orte und ja, können dann zum Beispiel hier, was weiß ich, Supermarkt anklicken und kriegen dann eben eine Anzeige der diversen Informationen. Und dann haben Sie halt hier zum Beispiel einen Clip. Und was ich ganz schön finde, bei der Europäerin hat man es auch schon gesehen, dass es auch so rudimentäre Formen der facettierten Suche gibt. Was wir hier noch eingebaut haben, die Filme sind zum Teil sehr lang, dass wir so ein Time-Based Cataloging eingebaut haben. Das heißt, Sie können problemlos jetzt hier wie bei einer DVD auch jetzt zur Minute 26 springen oder können wieder zurückgehen zu Minute 9. Das heißt, es fühlt sich eigentlich an wie eine DVD. Man merkt gar nicht mehr, dass es Internet ist. So. Das halten wir wieder an. Also Usability wird ein großes Thema sein. Time-Based Cataloging als so ein Beispiel, dass Sie auf die Inhalte verlinken und dass Sie natürlich vernünftige Metadaten anlegen. Ich würde noch mal ganz schnell was erzählen zu den Recommendations vielleicht, weil ich denke, dass man ja heute dieses Problem hat, dass wir eine riesige audiovisuelle Filmproduktion haben und das Problem für mich ist eigentlich, dass ich einen Film sehen möchte, der mir gefällt. Und die Frage ist natürlich, wie setzt man sowas um? Dann gibt es im Moment eine Reihe von Recommendation-Systemen. Das fing an damals schon in den 90er Jahren. In Amerika hat TiVo so eine Box rausgebracht mit dem schönen Slogan The Brain Inside the Box. Das heißt, sie hat automatisch die Box hat registriert, was sie geschaut haben im Fernsehen und hat dann entsprechend antizipierend schon Fernsehsendungen aufgenommen. Genau, kann man sich auch schöne Filme drüber vorstellen, über Missverständnisse. Recommendation wurde dann spätestens Mitte 2000 ein richtiges Thema. Netflix, das ist ein amerikanischer DVD-Vertreiber, hat dann einen Preis über $1 Million ausgelobt für die Verbesserung der Algorithmen für Recommendations. Der ist auch, glaube ich, in Teilen jetzt schon ausgezahlt worden. YouTube hat natürlich auch sofort, beziehungsweise Google, diese ganzen Empfehlungen integriert. Yahoo hat es inzwischen. Es gibt dieses deutsche Portal MoviePilot, die alle mit diesen Filtering-Systemen arbeiten. Und da gibt es so ganz grob nur drei Konzepte. Die sind erstmal, also Collaborative Filtering bedeutet, dass sie erstmal sich einfach nur anschauen, was die Nutzer sozusagen auswählen. Das heißt, da interessiert überhaupt nicht die Person, sondern die gucken einfach nach Nutzergruppen, was die gemeinsam haben. Das ist dieses Amazon-Prinzip, das Sie wahrscheinlich alle kennen. Dann gibt es die verhaltensorientierten Geschichten. Das heißt, sie gucken, wenn jemand bestimmte Sachen ausleiht, was er ebenfalls ausleiht, und zum Schluss natürlich diese Personalisierung, die halt subjektbezogen sind. Das heißt, sie bilden so Profile, Cluster, das kennen Sie wahrscheinlich aus der Meinungsforschung. Da gibt es diese, wie heißen die denn, die ja, werden auf jeden Fall Persönlichkeitscluster gebildet. Das heißt, es gibt diesen aufgeschlossenen, urbanen, postprotestantischen Typ, und der liebt natürlich die und die Filme, der ist das und das. Und das sind alles Sachen, die werden kommen, und da, denke ich, steckt auch ein Riesenpotenzial, da steckt aber auch eine Riesengefahr darin, weil, also nicht nur der Datenschutzaspekten, weil wir in dem Moment, wo wir mit Empfehlungen arbeiten, natürlich auch diese ganze Ebene Data Mining und so weiter betreten, und das, denke ich, auch nochmal politisch diskutiert werden muss.